Na komm, willst du dir deine Streicheleinheiten nicht abholen? Schön, dass ich dich treffe.
Ich finde es zuckersüß, dass mein großer Hund gerade von älteren Damen so oft angesprochen wird. Vielleicht liegt es an seinem wuscheligen Fell und den braunen, sehr menschlich aussehenden Augen. Ich frage mich, wie es wäre, hier mit einem Schwein an der Leine durch die Straßen zu laufen. Schweine haben übrigens auch sehr menschlich aussehende Augen.
Ich freue mich, dich zu sehen und du dich auch. Merk ich doch, ne?
Automatisch kommt mir der Satz in den Kopf, die einen streicheln wir, die anderen essen wir. Warum das so ist, dieses riesige Fass werde ich hier nur am Rande aufmachen. Aber es hat nicht nur etwas mit Kultur und Tradition zu tun. Es geht auch hier wieder um Sprache und Verstehen. Um die Sprache der Schweine ein bisschen besser zu verstehen, bin ich in die Schweiz gefahren. Hallo, ich bin Nathalie Putsche und das ist Mit Tieren sprechen. Folge 7. Sarah und die Schweine. Es ist ein heißer Sommerabend, als ich in Egg in der Nähe von Zürich auf dem Lebenshof Hofner ankomme. Zusammen mit Sarah Heiligtag, die hier mit ihrer Familie lebt, laufe ich vorbei an Eseln, Ziegen, Hühnern, Hunden und Katzen. Insgesamt sind es aktuell rund 128 gerettete Tiere. Auch Truthähne gibt es hier. Und eben die Tiere, für die ich extra angereist bin. Schweine.
Ja, hallo. Hallo.
Na? Sarah ist 46 Jahre alt und nicht nur Landwirtin. Sie ist auch studierte Philosophin und mittlerweile vor allem in der Schweiz dafür bekannt, dass sie landwirtschaftliche Betriebe transformiert. Das bedeutet, sie hilft Landwirten, die von der Nutztierhaltung nicht mehr überzeugt sind, bei der Umstellung in eine andere Betriebsform, die aber trotzdem wirtschaftlich ist. Aber heute soll es um die heimlichen Stars hier auf dem Hof gehen. Schon direkt hinter dem Holztor liegen 5 Schweine dicht aneinander im Stroh. 3 riesige und 2 etwas kleinere. Es sind wohl Heidi und Lisa, Finn und Noah, die 2 Teenager-Schweine, die Söhne von Lisa, und ein weiteres Schwein namens Kona.
Kona scheint ja richtig tief und fest zu schlafen. Ah, nee.
Ja, nee, nee, das denkst du.
Er hat jetzt seinen Namen gehört.
Ganz genau. Sie hören auf ihren Namen und sie geben auch Namen. Das habe ich ja mal als kleines Experiment gemacht, weil ich gemerkt habe, sie grunzen anders, je nachdem, wer von unserem Team kommt. Und sie sprechen miteinander drüber, wer gerade kommt. Und das habe ich dann mal aufgenommen, taglang, und gegengecheckt, ob das wirklich so ist, dass bei Melanie anders ist als bei Georg, oder bei Valentina oder bei Luana.
Gibt es ein Grunzen, was du nachmachen könntest, was für dich bestimmt ist? Wie lautet dein Name in Schweinisch?
Ja, genau, das wäre jetzt schön, wenn ich das genauso für alle Schweine sagen könnte, ne? Weil die Einschweine sind sehr kommunikativ. Wir haben eins Lars, der ist da drüben, der ist eins davon, manchmal Heidi. Aber beide grunzen dann wiederum ein bisschen anders. Also ich kann es nicht so gut nachmachen, als dass es nicht absurd klingen würde.
Okay.
Aber ich habe das dann mal mit einem Schweineforscher aus den USA besprochen. Der war hier und der sagte eben, ach, die sagen so erstklassig, wie schön, dass du da bist. Das ist so ein Grunzen, das geht so.
Laut des Forschers deuten kurze Grunzlaute bei Schweinen im Allgemeinen wohl darauf hin, dass sie sich wohlfühlen.
Und dann habe ich gesagt, ja, glaubst du, die geben uns und auch anderen sich gegenseitig auch Namen? Und dann hat er gesagt, ganz klar.
Auch Elefanten und Delfine sprechen sich mit Rufen an, die Namen ähnlich sind. In der Forschung heißt es, wenn Lebewesen sich gegenseitig Namen geben, gelten sie als sehr intelligent. Bei Schweinen ist es sogar so, dass sie sich im Spiegel erkennen und man bei ihnen einen Spiegel einsetzen kann, um Futter zu finden, das nicht direkt zu sehen ist. Schweine haben ziemlich sicher ein Bewusstsein von sich selbst.
Weil man immer Schweine so niedrig stellt in der Gesellschaft, interessiert mich natürlich der Aspekt, wie intelligent sind sie eigentlich. Nicht, dass sie deswegen für mich besser oder schlechter sind. Ne? Aber sie lernen, das ist auch sowas, was ich immer spannend finde, sie lernen wirklich schneller als jetzt ein Hund. Und wir finden ja, Hunde sind die, mit denen macht man Agility, mit denen kann man ganz viele Kunststücke üben. Aber wenn man dieselbe Zeit für ein Schwein investieren würde, dann hätte man das schneller dem Schwein beigebracht.
Sarah geht in eine der Ecken, wo Schwein Lisa dösend liegt.
Hier. da kommt sie wieder.
Die Schweine hier scheinen sich alle sehr wohl zu fühlen, bei den etlichen kurzen Grunzlauten. Sarah hört und sieht natürlich die Nuancen. Ich bin erstmal noch zögerlich. Die großen Tiere wirken respekteinflößend. Einer der Riesen scheint das Eis aber schnell brechen zu wollen. Lars schnüffelt in die Richtung meines Mikrofons und dann in Richtung meines Rocks. Dabei ist er sehr behutsam. Seine große Nase, also der Rüssel, berührt mich nicht.
Sag mal, Lars, hast du auch was zu sagen? Okay. Was könnte Lars sagen?
Er könnte dich fragen, was du genau hier machst.
Was ich hier mache, genau. Ja. Also ich versuche eine kleine Reportage darüber zu machen, wie man mit Schweinen spricht.
Natürlich hat er meine Worte nicht verstanden, aber er scheint die Situation zu analysieren.
Ich glaube, bei ihm arbeitet jetzt, was ist das hier? Weil das, er nimmt ja natürlich das Mikrofon wahr und alles.
Hier auch wieder. Riechen ist ein Weg zu sprechen. Und Schweine können etwa 400 Mal so gut riechen wie Menschen, erklärt mir Sarah. Sie erkennen sich am Geruch. Nicht zu vergessen, mit dem Rüssel wird alles ertastet. Und Schweine massieren sich damit wohl auch gegenseitig.
Sag mir, wie lange hat es denn so ungefähr gedauert, bis du die Schweine verstanden hast, in Anführungsstrichen?
Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dann lerne ich immer weiter. Die ersten paar Monate habe ich sehr viel gelernt, aber dann über die Zeit, auch wenn sie größer werden und ihre ersten Beschwerden entwickeln und so, lernt man natürlich auch immer ständig dazu. Ich habe mich nach ein, zwei Jahren schon kompetent gefühlt, zu beurteilen, was braucht ein Schwein und was sagt ein Schwein und was sind das für Zeichen.
Es sind insgesamt 11 große Schweine und 3 Minischweine. Sarah hat das alles hier zusammen mit ihrem Mann Georg gegründet und dem Hof den Namen Hofnah gegeben. Schon bevor Sarah die ersten Schweine auf den Hof geholt hat, vor 10 Jahren, hat die Philosophin sich mit Schweinen befasst. Über eine Tierschutzorganisation kontrolliert sie unter anderem Schlachttransporte, um Missstände aufzudecken, und kämpft für bessere Bedingungen für die Tiere. Sie erzählt mir, dass sie diese Form des Aktivismus aber ziemlich kaputt gemacht hat.
Wirklich das Wesen der Tiere kennenzulernen, das durfte ich dann kurz danach, als ich eben gesagt habe, dieses permanente Kämpfen gegen etwas, das macht mich kaputt. Ich muss ins Positive gehen. Ich möchte mit den Tieren zusammen die Welt verändern. Und habe an einem Ort, der sich Ethikschule nannte, gearbeitet, wo auch Tiere gerettet wurden und mit diesen Tieren zusammen eben dann Kinder geschult wurden im Bereich Tierethik.
Was Sarah und ihr Mann übrigens auch hier auf dem Hof machen. Sie halten Vorträge für Gruppen von Kindern und Schülern, aber auch für Erwachsene, zum Beispiel Firmen. Zwischen 200 und 400 Menschen führen sie pro Woche über den Hof.
Oh, und wer ist das?
Das ist Rosalie. Das war die erste, die gerettet wurde aus dieser Familie. Rosalie wäre sonst ein Versuchsschwein geworden.
Okay.
Und Lisa ist ja die Mama.
Langsam bekomme ich ein Gefühl für die Schweine, während ich sie nach und nach kennenlerne. Auch wenn die meisten von ihnen dösen, weil es schon später am Abend ist, knapp 22 Uhr mittlerweile. Ja? Kurz bevor wir die Tiere für heute in Ruhe lassen wollen, sehe ich noch ein wesentlich kleineres Schwein im Vergleich zu den bis zu 2 Meter langen Riesen. Es liegt etwas abseits im Stroh.
Genau, das ist Uli. Der wohnte eigentlich bei den Mini-Pigs.
Okay, weil er auch ein Minischwein ist?
Er ist eigentlich ein Minischwein. Und also Uli muss man noch ausholen vielleicht. Er lebte bei einem sehr netten Mann in Zürich in einer Villa mit seiner Frau, einer Schweinedame,
okay,
die dann starb und dann war Uli alleine.
Der Mann beschloss, das Schwein zu Artgenossen zu geben. Schließlich ist Uli bei Sarah gelandet.
Und haben ihn bei den Mini-Pigs oben integriert. Und das ging auch relativ schnell sehr gut. Die waren zu dritt unterwegs. Dann hat er eines Tages die großen Schweine gesehen. Durch den Zaun.
Uli hat den Zaun kaputt gemacht, um zu den großen Schweinen zu kommen.
Die ganzen großen Schweine standen alle in der Ecke. Haben mit den Zähnen geklappert, weil sie so Respekt vor diesem kleinen Schwein hatten, dass da so selbstbewusst ankam. Und so stand er da wie so ein Dirigent vorm Orchester. Und das Bild war schon für die Götter. Ich habe gedacht, okay, vielleicht muss er einfach hier leben. Aber wir haben alle gesagt, das ist einfach gefährlich. Ich kann nicht ruhig schlafen, wenn ich mir überlege, dieses kleine Schwein ist hier mit den Großen. Da haben wir ihn zurückgebracht, den Zaun noch mal dichter und so weiter. Also jedenfalls hat er dreimal diesen Zaun komplett auseinandergenommen. Und dann war entschieden, er sagt uns klar, ich gehöre hierher. Okay. Und seither ist er hier der Chef.
Der Chef sogar, nein.
Sie will mir bei Urli zeigen, wie eindeutig bei ihm Ja- oder Nein-Laute klingen.
50-50 sagen die, ja, bitte mach weiter oder gib los weg.
Oh, okay, wow. Ich würde natürlich beides gerne hören.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich beuge mich zusammen mit Sarah runter zu dem sehr gedrungen aussehenden, nicht rosa, sondern braunen Schweinchen mit den großen Hauern.
Ich gestreichelt werde.
Ja, wirklich. Urli sieht nicht nur niedlich aus, sondern strahlt vor allem Selbstbewusstsein aus. Und ich könnte nicht mal sagen, warum.
Hey, na du. Soll ich mal kurz streicheln, darf ich?
Urli legt sich auf die Seite und streckt mir seinen runden Bauch entgegen. Er fordert mich ganz klar zum Streicheln auf.
Das fasziniert mich total, das macht er nie. Weil er ist sonst immer so skeptisch mit allen Journalisten und sonstigen Besuchern, die irgendwas von ihm wollen. Und jetzt kam er und hat direkt dich abgeschnuppert. Mhm. Und dann hat er sich hingelegt. Ja, das habe ich echt noch nie erlebt.
Ich bin überrascht und dankbar für das Vertrauen, das mir dieses Tier auf Anhieb entgegenbringt. Sarah vermutet, weil ich nicht zu schnell Raum einnehmen will bei den Tieren und sehr achtsam beobachte, was sie wollen könnten. Das freut mich natürlich. Und ich muss an das denken, was die Philosophin und Tiersprachenexpertin Eva Meyer über das Bauchzeigen gesagt hat. Auch das sei Kommunikation, nicht nur um gestreichelt zu werden. Es kann viel mehr sein. Im Spiel kann es Stopp heißen, wenn sich ein Tier hinlegt und sich quasi schutzlos macht. Und auch Urli macht sich verletzlich, wenn er sich mir, einer Fremden, so zeigt.
Und sag mal, wie viel Kilo wiegt Urli?
Ich würde sagen 50 Kilo, er ist nicht so schwer.
Also, okay, 50 Kilo und so roundabout ein Meter lang, ein bisschen
maximal,
mehr?
Ne?
Maximal,
ne? Ja.
Im Vergleich dazu, Tiffy ist hier in etwa das größte Schwein, mit einer Länge von circa 2,5 Metern und einem Gewicht zwischen 300 und 350 Kilo.
Stimmt, ja. Stimmt.
Für heute wollen wir die Schweine nicht länger stören.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Schlaft schön.
Während ich bei Sarah und den Schweinen bin, geht mir immer wieder die Frage durch den Kopf, die ich schon am Anfang gestellt habe. Was hätte es für Konsequenzen, wenn wir Tiere wirklich verstehen könnten? Wer die Reihe bisher verfolgt hat, weiß inzwischen, dass ich die philosophischen Fragen an die Tierphilosophin Eva Meyer weitergebe. Auch wenn sicherlich Sarah, die ja auch Philosophin ist, Ähnliches zu sagen hätte. Was wären die möglichen Folgen, wenn Menschen bereit wären, Tieren wirklich zuzuhören?
That's a very good question, and I think that the answer is already in the question, because many human beings want to know what animals are saying. It feels like a nice mystery to be able to solve. But of course, if we think critically about the position that they have in society, and especially the largest groups of animals, because those are the animals who live in intensive farming and laboratories. And humans absolutely do not want to listen to them because they want to eat them, they want to make money from them. Our whole society is based on the use of other animals. And of course, this can be changed and it should be changed. And we should be paying more attention to what the other animals are saying to us. But it's not a nice message.
Sie meint, dass bestimmt viele Menschen gerne Tiere verstehen würden. Aber wenn wir kritisch über ihre Position in der Gesellschaft nachdenken, vor allem über die Position derer, die in Massentierhaltung oder in Laboren leben, dann wollen Menschen ihnen ganz bestimmt nicht zuhören, sagt Eva Meyer. Weil sie essen wollen. Weil sie Geld mit ihnen verdienen wollen. In ihrem Buch »Die Sprachen der Tiere« schreibt die Philosophin, dass die politische Kommunikation mit Tieren ohnehin längst begonnen hat. Sie erwähnt, dass gefangene Tiere zwar früh begreifen, dass sie wenig Chancen auf ein anderes Leben haben, aber es gibt viele Berichte, wie sich Tiere versuchen zu wehren. Ich lese zum Beispiel von einem Elefanten, der aus dem Zoo in Basel ausgebrochen ist und sich in einem Garten versteckt hat, bis er doch gefunden wurde. Oder ein Pottwal, der ein Walfangschiff gerammt hat, weil er genau wusste, was die tun. Oder Berggorillas, die Fallen demontieren und andere davor warnen.
And then you can see by combining all of these acts of resistance that other animals structurally resist human oppression.
Und wenn man diese Akte des Widerstands nimmt, sagt sie, dann wehren sich Tiere auf die unterschiedlichsten Weisen gegen die menschliche Unterdrückung. Und klar, auch Haustiere wehren sich. Wenn ein Hund sich bedrängt und missverstanden fühlt, wird er erst die Zähne fletschen und knurren und wenn das nicht hilft, beißen. Und eine Katze fährt ihre Krallen aus, wenn ihr etwas nicht gefällt, bis der Tierhalter das kapiert.
Because humans are so focused on humans, they don't really see the interaction and communication that goes on with all the other animals.
Menschen seien so fokussiert auf andere Menschen, sie würden das, was andere Tiere zu sagen haben, kaum wahrnehmen. Eva Meyer spricht, ich habe es ja schon mal in anderen Folgen erwähnt, gezielt von anderen Tieren, um deutlich zu machen, dass auch der Mensch biologisch ein Tier ist. Nach einer warmen Sommernacht im Zelt startet der Tag heiß. Um 9:30 treffe ich mich mit Sarah, damit wir gemeinsam rüber zu den Schweinen gehen können.
Guten Morgen.
Die Hälfte von ihnen steht schon an der Holztür, als wir kommen.
Die sind ja schon ein bisschen aufgebracht, oder?
Ja, genau. Genau, das ist Lars, der kann extrem laut schimpfen.
Uiuiui, die sind ganz schön aufgeregt. So klingen Schweine, wenn sie Hunger haben. Sarah meint, sie seien zwar schon 6 gefüttert worden, aber hätten jetzt wohl Lust auf einen Snüni. So nennen Schweizer wohl einen Snack, bevor die Arbeit weitergeht.
Und die haben halt so einen Schweizer Rhythmus, ne? Jetzt müsste ich die stallverantwortliche Person fragen, wie das dann aussieht, so snackmäßig. Aber wir können jetzt auch mal reingehen und gucken, ob die sich auch wieder beruhigen.
Und wenn die weiterhin so ein bisschen aufgebracht sind, ist das schön, dann inmitten der Schweine zu stehen?
Nö.
Bei dem Gedanken wird mir ein bisschen mulmig.
Wenn sie von mir nur Futter wollen, dann gehe ich wieder.
Die Schweine versammeln sich alle mehr oder weniger um uns herum. Eins steht mit forderndem Blick vor Sarah.
Na? Ist das Lars hier vorne?
Ja, das ist Lars.
Lars und ein Teenie-Schwein.
Es ist bei den Schweinen nicht anders als bei den Wölfen. Selbst wenn sie die gleiche Färbung haben, ihre Gesichter unterscheiden sich, wenn man genau hinsieht.
Und wer ist das Teenie-Schwein?
Noah.
Noah, hallo.
Hallo Noah. Hast du auch Hunger? Du denkst jetzt, ich habe was dabei oder was?
Noah, na du?
Zack, werde ich von Lars angerempelt.
Ja, genau, er ist jetzt hingefallen.
Und
er dachte, gut, wenn es keinen Snack gibt, dann ist er auch eine Streicheleinheit.
Okay. Ich halte das Mikro in seine Richtung, aber das stört ihn irgendwie, denn er dreht mir den Rücken zu. Mehr Platz für mich, denkt sich vermutlich Teenager Noah und schmeißt sich stattdessen vor mich, um mir seinen Bauch zu zeigen. Ich soll streicheln. Mach ich.
Ist das so ein Wohlfühlgeräusch?
Ja, das ist jetzt ein Wohlfühlgeräusch.
Nicht ganz so weich wie bei meinem Hund, aber Teenie-Schwein Noah sieht mich ähnlich verklärt an.
Oh mein Gott.
Eins der Großen, Kona, hat sich direkt vor uns auf den Boden fallen lassen, mitten in den Gang.
Kona ist übrigens der, der abends das Stroh nimmt und die anderen alle zudeckt. Natürlich nicht bei diesen Temperaturen gerade, aber im Winter ist Kona der Letzte, der noch wach ist und er geht dann von Schwein zu Schwein und deckt die mit Stroh zu, bis sie alle puschlig warm sind.
Ein fürsorgliches Schwein, das rührt mich. Nicht, weil ich das einem Schwein nicht zutraue, vielmehr, weil das auch das Wesen der Tiere ist, die in großen Hallen gemästet werden. Was für ein Ort für so liebevolle Tiere.
Du siehst, dass er relativ beschwerlich läuft, ne?
Ja.
Das ist aufgrund der Überzüchtung, auf die Länge, die extra Rippenbögen.
Schweine können eigentlich 20 Jahre alt werden. Kona ist 6 und Sarah glaubt, dass er nicht mehr viel älter wird.
Kann sich ziehen, es kann sein, dass er noch lange in die Sohle geht, auf die Weide geht. Er geht jetzt immer noch gerne auf die Weide und so. Aber wenn er dann immer weniger geht und auch nicht mehr so gerne aufsteht, ja.
Wenn ich über Zucht nachdenke, kriege ich kalte Schauer. Wie pervers ist es, den Körper oder Charakter von Lebewesen nach unseren Wünschen zu formen? Und ja, das Ausmaß dieses Einmischens in die Natur kann ich auch hier vor mir sehen. Diese viel zu großen Körper auf kurzen, dünnen Beinchen, die diese Last kaum tragen können.
Was hieß das?
Wir haben gerade eine Auseinandersetzung.
In die das Teenager-Schwein Noah verwickelt ist.
Ja, ich möchte jetzt unbedingt bei Tim liegen. Und Tim ist auch manchmal so, dass er gerne seinen Platz hat. Und dann geht er immer noch ein bisschen näher, bis er sagt, so jetzt heißt's.
Der riesige Tim liegt auf der Seite, dicht an der Offenstallwand. Nicht weit von ihm ein weiteres großes Schwein. Aber Noah macht immer wieder Anstalten, sich fallen zu lassen, um sich neben Tim zu quetschen.
Das ist so ein bisschen kritisch. Soll ich jetzt hier weggehen? Soll ich jetzt hier bleiben?
Und die Teenies würden das immer wieder versuchen. Grenzen auszutesten innerhalb der Gruppe, meint Sarah. Mit Kopf und Oberkörper hat Tim den Jugendlichen lautstark zur Seite geschubst.
Er sagt ganz klar, hau ab. Er hat sich keine Minute überlegt, abzuhauen. Obwohl er mit seinen zwei Riesenhauern, ne? Und dann wiederum hat er mit diesen Riesenhauern sehr sanft agiert. Das finde ich immer krass erstaunlich, weil diese zwei Hauer, die sind scharf wie Messer. Und trotzdem hat er versucht, diesem kleinen Flegel zu sagen, geh jetzt, ich beiß dich nicht, aber geh jetzt. Und er geht nicht.
Und wenn der Streit heftiger gewesen sei, kann es auch eine näselnde Versöhnung geben, meint Sarah. Schweine drücken wohl dann ihre Rüssel aneinander und legen gegenseitig den Kopf aufeinander ab. Ich sehe, wie die zwei Teenager Finn und Noah zusammen ein Bad in der Sohle nehmen. Das Gelände und der Stall sind gar nicht so weitläufig, aber es scheint alles da zu sein, was sie brauchen. Und Schweine brauchen eben auch eine Stelle, wo sie ihre Schlammbäder machen können. Jetzt im Sommer sind Sohlenbäder für die Schweine notwendig zur Regulierung der Körpertemperatur. Denn sie können wie Hunde nicht schwitzen. Es kann sonst zu einem Hitzschlag kommen. Außerdem schützt der Schlamm die Schweinehaut vor Sonnenbrand und Parasiten. Und ja, das dreckige Schwein, ein Ausdruck, den wir abwertend verwenden, ist ein Mythos. Schweine haben es gern sauber. Wenn der Platz da ist, dann achten sie darauf, dass sie nicht dort ihre Toilette haben, wo sie schlafen oder essen. Schweine haben Wohnbereiche, ähnlich wie wir.
Haben dich denn die Schweine irgendwas gelehrt?
Ganz viel, ja. Also ich, ja, ganz viel. Wenn ich das jetzt so kurz zusammenfassen muss, dann muss ich echt kurz nachdenken.
Aber Sarah legt doch schon los.
Was Schweine ja zum Beispiel sind, das ist aus der Forschung bekannt, ist, sie sind eigentlich unverbesserliche Optimisten, wobei sie sich eben doch verbessern im negativen Sinne lassen. Wenn sie in traurigen Bedingungen leben, dann werden sie depressiv. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel schlechte Laune habe, dann gehe ich gerne zu den Schweinen, weil die versuchen mich dann aufzuheitern.
Wie machen die das?
Uli macht irgendwas Lustiges. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Sie lassen sich was einfallen, ich setze mich dazu und dann kommt die, die eigentlich nie kommt und kuschelt mein Gesicht oder irgendwas. Es ist einfach so, dass ich schmunzeln muss, dass ich lachen muss und dass dann meine Stimmung sich ja sofort auch umstellt. Ne? Mhm. Wenn sie es aber nicht schaffen, weil ich halt wirklich gerade traurig bin oder so, dann fangen sie an, sich einzustellen auf meine Stimmung.
Das erinnert mich sehr an Hunde. Wenn ich über längere Zeit nicht gut drauf bin, habe ich den Eindruck, ich stecke meinen Hund damit an. Leider.
Sie sind super empathisch, also auch untereinander sind sie sehr solidarisch. Und wenn es einem schlecht geht, dann bleiben alle da und gehen nicht mehr raus und gehen nicht mehr essen und so. Das finde ich sehr beeindruckend und so diese Solidarität, die ich mir von den Menschen wünsche und nicht leider nicht immer feststellen kann, die sehe ich so bei den Schweinen jetzt und die finde ich dann auch wiederum so inspirierend, dass ich es mit hinausnehme in unsere Arbeit und versuche eben auch zu inspirieren oder eben auch versuche, die Menschen aufzuheitern, so wie es die Schweine mit mir versuchen, anstatt dass ich versuche, mich auf die negative Stimmung von Menschen einzuschwingen und dann auch plötzlich schlecht drauf zu sein. Und das ist für mich eine gute Übung, weil tatsächlich kann es mir passieren, dass wenn jemand negativ auf mich einredet, dass ich dann auch so immer wieder weiter runtersinke und denke, es ist ja alles blöd so. Wenn ich dann aber denke, wo ist das Schwein in mir, dann versuche ich das wieder zu reaktivieren, den Positivismus sozusagen. Das sind so solche kleinen Inspirationen und natürlich einfach auch diese Ruhe, die ich in mir immer wieder suchen muss, weil ich schon nicht rastlos gerade, aber ich bin immer irgendwie dran und ich habe auch so manchmal ein Kopfkino und dann einfach mal zum Schwein mich zu setzen Und dieses tiefe Atmen und diese Ruhe, die sie ausstrahlen, einzuatmen, das gibt mir extrem viel Kraft. Da lade ich auch meine Batterien wieder auf. Ich empfinde, da ist viel Weisheit auch da.
Zu Hause ist, wo meine Herde ist. Fällt mir auch von meinem Besuch bei Julie und den Rindern ein, die im Kreis der großen Tiere ja ähnlich zur Ruhe kommt wie Sarah. Die sagt, sie wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr aufhören können mit der Aufzählung, was sie von Schweinen lernt und was sie so faszinierend macht.
Wie auch wundervolle Mütter die sind, wie sie dann ihr Nest vorbereiten und alles einrichten für den Nachwuchs und wie sie sich dann, wenn sie es können, so wie jetzt Lisa bei uns, jahrelang um die kümmern. Sie kümmert sich ja auch immer noch um Rosalie, die sie ja hier wiedergefunden hat, nachdem sie sie ein Jahr lang nicht mehr gesehen hatte. Und sie erzieht sie immer noch. Und einfach so diese Größe des Mutterseins erlebe ich bei den Schweinen sehr stark und verbinde mich natürlich da als Mutter selber. Und das Liebevolle, sie sind unglaublich liebevoll mit all den Situationen, die wir hier haben, mit all den verschiedenen Menschen, die irgendwas von denen wollen.
Ich habe mir das genau so vorgestellt und bin trotzdem fasziniert. Ich frage Sarah, ob sie dieses Zur-Ruhe-Kommen bei den Schweinen auch bei Mitarbeitern hier oder bei Besuchern beobachtet.
Genau, ich beobachte das sogar bei den Menschen, die Abstand halten wollen und von Anfang an sagen, ich möchte nicht zu den Schweinen rein. Und da ist dann oft irgendein Unwohlgefühl, wie sie später dann sagen, weil sie noch Schweine essen zum Beispiel, weil sie diese Dissonanz plötzlich spüren, weil sie diese Größe der Tiere spüren, also die innerliche meine ich jetzt, nicht die körperliche, und dann irgendwo eine gewisse Scham entsteht und dann wollen sie lieber nicht rein, um dem sich noch mehr auszusetzen, aber die meisten gehen dann doch rein und die sitzen dann da, die weinen bei den Schweinen, die schlafen ein bei den Schweinen, weil sie so runterfahren. Alle möglichen Varianten. Also
hier sind schon Leute eingeschlafen.
Ja, hier sind schon Leute eingeschlafen.
Sarahs Erzählungen machen mich baff.
Idealerweise hat man mal einen Moment mit sich und den Schweinen alleine oder zu zweit, ohne jetzt, dass wir große Vorträge halten, sondern dass man einfach mal sitzen kann, wahrnehmen kann, anfassen kann, über sein Leben nachdenken kann, was auch immer. Und dann passiert oft so ein Moment der Verbundenheit. Ne? Es kann sein, weil ein Schwein einen anschaut. Es kann sein, ja, einfach durch eine Berührung. Und wenn die Verbundenheit passiert, dann geht ganz viel los in einem eigentlich.
Lisa liegt mittlerweile vor Sarah im Stroh und lässt sich nochmal den Bauch kraulen. Und ich sehe, wie auch Lars sich einen Platz sucht und Sarah wohl auch noch mal um ein paar Streicheleinheiten bittet.
Schmetzel, Schmetzel.
Er hat sich so ein bisschen dezent gestreckt und hat hier rüber geguckt. Das ist ein klares Zeichen.
Nach fast 2 Stunden bei den Schweinen haben sich inzwischen viele, so wie Lars und Lisa, ins Stroh gelegt. Irgendwie sieht es fast wieder aus wie gestern Abend, als ich die Tiere kurz vorm Schlafengehen besucht habe. Kein Wunder, es ist heiß und bestimmt eine gute Idee, jetzt ein bisschen in den Mittagsschlaf zu dösen. Eins von den Teenager-Schweinen liegt zur Hälfte unter den Beinen der riesigen Tiffy, die andere Hälfte auf der Brust von Tiffy. Dicht daneben liegt Kona, Haut an Haut mit Rosalie. Der Atem geht langsam, die Augen sind ganz oder halb geschlossen.
Wenn du jetzt einen Namen für das finden sollen müsstest, für das, was wir hier sehen, so als Stillleben,
ja.
Wie würdest du es nennen?
Frieden.
Das war Mit Tieren sprechen. Über die Verständigung von Mensch und Tier auf Augenhöhe. Sarah und die Schweine war die letzte Folge. Aber falls ihr es noch nicht getan habt, hört doch auch die anderen Folgen und fangt am besten mit dem Prolog an, in dem ich erzähle, wie ich überhaupt auf die Idee für diese Reihe gekommen bin. Ich bin Nathalie Putsche und ich hoffe, ich konnte in den 8 Podcast-Folgen vermitteln, dass Tiere selbstverständlich auch Persönlichkeiten sind mit einer ganz eigenen Sprache. Für mich ist es so, je mehr wir Tiere verstehen, umso menschlicher werden wir selbst. So sing it soon and wander, the rushing of the wind, come gentle, come surrender, the storm.